Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Dr. Christoph Leitl bin, heute zu Gast in deinem Büro. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auf das Gespräch.
Wir reden ja heute über dich, über deinen beruflichen Weg, über deine Learnings und was du auch anderen mitgeben kannst. Also viele kennen dich, ich glaube in Österreich alle. Du warst viele, viele Jahre lang in der Wirtschaftskammer Österreich Präsident. Du hattest davor andere Funktionen in der Sozialversicherung. Danach warst du auch bei Eurochamber auf der EU-Ebene sehr lange tätig. Und wir wollen aber wissen, wenn wir jetzt ein paar Schritte zurückgehen oder ein paar viele Schritte zurückgehen, als alles begann. Lieber Christoph, die erste Frage: Hast du die Hürde geschafft mit 50+? Das ist die Einstiegshürde für diesen Podcast.
Ja, ich glaube schon. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Ich habe begonnen als 68er Student, gesellschaftskritisch, aber mit großem Idealismus. Unter anderem auch für Women's Lib.
Was ist das?
Women's Liberation.
Ah, okay.
Das war damals bitte für uns selbstverständlich. Gleichheit der Rassen, Respekt, Toleranz, was die Religionen betrifft. Ich war mit Buddhisten beisammen und habe mit ihnen gemeinsam buddhistische Gebete gemacht. Ich habe damals die ökologische Bewegung auch unterstützt. Das heißt, wir haben so viel an Idealismus, das heute selbstverständlich ist, eingebracht als Ideen, dass ich stolz bin auf die manchmal viel geschmähte 68er-Generation. Das war die erste Station. Die zweite Station war dann im eigenen Unternehmen, wo ich nach dem frühen Tod meines Vaters übernommen habe, in einer sehr schwierigen Zeit und die wahrscheinlich härteste Zeit meines Lebens durchgemacht habe. Die dritte Station war dann im Oberösterreichischen Landtag und in der Landesregierung, wo ich als Landesrat für viele ganz spannende Themen war. Und mein Ziel war, Oberösterreich von einer Krisenregion zu einer Spitzenregion mitzuentwickeln in einem tollen Team. Dann die Wirtschaftskammer Österreich, die ja auch in einer schwierigen Phase war und wo wir das aus meiner Sicht größte Dienstleistungszentrum Österreichs gemacht haben. Dann die europäische Ebene mit der Europäischen Wirtschaftskammer und dann die internationale Ebene mit der ganz großartigen Außenwirtschaftsorganisation Österreichs, wo ich viele Bundespräsidenten habe begleiten können mit einer schönen Wirtschaftsdelegation. Und wir haben Aufträge herbeigebracht und wir haben Kontakte geknüpft und wir haben viel Erfolg zugrunde gelegt.
Das ist eine unglaubliche Karriere. Es sind ein paar Jährchen ja schon. Du bist Jahrgang
49, das ist das Gründungsjahr des Europarats.
Also unglaublich.
Ich bin unter den Sternen Europas geboren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht ihn ja jetzt nicht, wie er strahlt und lächelt und hinter ihm eine große Europafahne. Lieber Christoph, eine wirklich beeindruckende Karriere. Und wenn wir noch einmal zurückgehen, du bist ja, glaube ich, in Linz geboren, in Oberösterreich. Ja. Wie war das in deiner Familie? Mit welchen Werten bist du aufgewachsen?
Europa, um bei dem zu beginnen, ist mir nicht nur in die Wiege gelegt worden, sondern auch mein Vater hat mich sehr geprägt. Damals war ja Oberösterreich in der Nachkriegszeit besetzt. Im Norden, nördlich der Donau, das Müllviertel, da sind die Russen gestanden. Südlich der Donau, die Amerikaner. Die Nibelungenbrücke war sozusagen die längste Brücke der Welt. Sie hat Washington und Moskau miteinander verbunden.
Okay.
Aber auf dieser Nibelungenbrücke waren Kontrollstationen. Und da habe ich gespürt, wenn wir die Großeltern, meine Großeltern nördlich der Donau besucht haben, wie es im Auto auf einmal ganz still, ganz angespannt waren. Dann grimmig ausschauende Leute, dann die Papiere durchsucht haben, Stempeln gemacht haben, prüfende Blicke gemacht haben. Und wie das vorbei war, habe ich meinen Vater gefragt, du Papa, was war denn das jetzt? Hat er gesagt, du, wir sind besetzt von fremden Mächten, wir haben einen Krieg begonnen und haben diesen Krieg verloren. Und die einzige Lehre, die wir daraus ziehen müssen, ist erstens Menschlichkeit, zweitens Toleranz und drittens ein einiges Europa. Die europäischen Länder dürfen nie wieder gegeneinander Krieg führen, sondern müssen miteinander Frieden, Freiheit und Wohlstand schaffen. Das habe ich als junger Mensch mitbekommen und diese Idee hat mich eigentlich nie wieder losgelassen.
Das hat dich geprägt. Also ja. Das war dann sowas wie eine Art Berufung für dich,
auch weiterzumachen? Eine Art politische Lebenslinie, eine Art politischer Lebensfaden durch mein ganzes Leben.
Waren deine Eltern oder in deinem Umfeld, deiner Familie eigentlich jemand auch aktiv, so wie du, für die Interessenpolitik? Hast du das auch mitbekommen, dass man sich neben dem Unternehmen auch für andere engagiert?
Ja, mein Vater war österreichischer Ziegler-Präsident, europäischer Ziegler-Präsident und hat das, was er mir mitgegeben hat, natürlich selbst auch gelebt und war diesbezüglich damit auch ein Vorbild.
Mhm. Und wie war das mit deiner Mutter? Hat die auch im Unternehmen mitgearbeitet? War das damals überhaupt üblich oder wie war das so Mann-Frau?
Wir waren 7 Kinder, da hat die Mutter genug zu tun gehabt.
Und du warst der wievielte?
Der Erste.
Der Erste, okay.
Ja, das war schlecht, weil du sagst, okay. Das war schlecht. Der Erste hat immer der Gescheitere sein müssen.
Mhm. Er führt irgendwie, oder?
Ja, weil er hat gesagt, geh, du müsstest so gescheit sein, dass das nicht mehr gemacht wird.
Oje.
Der ja. Wie 12 war. Wie 16 war, wir haben was angestellt. Der 12-Jährige ist nie zur Verantwortung gezogen worden. Immer der Ältere. Das habe ich als ungerecht empfunden. Aber auf der anderen Seite habe ich auch eine gewisse Dominanz gehabt und habe also dann...
Du warst souverän dann.
Ich war souverän und habe eingeteilt beim Fußballspiel und dann die jüngste Schwester habe ich ins Tor gestellt und die hat dann gesagt, ich will draußen mitspielen und das Tor allein, das genügt mir nicht. Haben wir gesagt, nein, du musst im Tor bleiben, weil wir waren 4 Buben und da haben wir 2-2 gegeneinander gespielt.
Okay.
Und das Mädchen hat den Platz im Tor gehabt, bis sie gesagt hat, nein, das will sie nicht mehr. Na, dann ist sie abgetreten und dann habe ich erst recht geschaut und das zeigt nur, wie wichtig es ist, dass man auch im Zeitalter der gleichen Chancen auch Mädchen die Chance gibt, nicht nur im Tor zu stehen und abzuwehren,
genau.
Sondern auch aktiv genau. Mitzuspielen, was ja die österreichische Fußball-Damen-Nationalmannschaft in einer sehr beeindruckenden und für mich eigentlich schöner als der Männerfußball in einer ästhetischen Form täglich beweist.
Da hat sich echt einiges geändert. Naja, und dann war es so, könnte ich mir vorstellen, aber sag mir, wie es wirklich war. Als Ältester hat man dann die Aufgabe, den Betrieb zu übernehmen. War das automatisch so oder ganz anders?
Ganz anders. Ich bin nie gedrängt worden, das zu machen, sondern habe selber durch Ferialpraxis, die ich während der Studienzeit gemacht habe, den Betrieb kennengelernt und mir hat immer imponiert, die Leute, die da arbeiten müssen haben, die auch bei uns im Betrieb Schichtbetrieb gemacht haben.
Eine Baufirma.
Ziegelproduktion, ja. Und die das gemacht haben und mit denen ich mich wunderbar verstanden habe, von deren Leistung und von deren Haltung zum Unternehmen. Wir haben ja auch mit Beteiligung etwas gemacht. Die sind zum Unternehmen gestanden und es hat allen erfreut gemacht. Und wenn du mich eingangs gefragt hast, was ich denn den jungen Menschen mitgeben will, alles, was ihr macht, macht es mit Freude.
Mhm.
Nur was man mit Freude macht, macht man längerfristig gut. Mhm. Es mag Geld wichtig sein, es mag eine Position wichtig sein, aber wenn damit nicht Freude verbunden ist, dann bin ich skeptisch, ob es langfristig gut geht.
Was hat dich so bis jetzt an dem gefreut, was du gemacht hast? Ich meine, du machst ja weiterhin unglaublich viel. Wir sitzen hier in deinem Büro, du bist unglaublich aktiv. Was ist der Treibstoff für deine Freude?
Ja, erstens die Lebensphilosophie und Lebensidee, Nutzen zu stiften. Niemand weiß, wie lang das Leben ist, aber jeder ist für den Inhalt dieses Lebens verantwortlich. Und das soll was gescheit sein. Und jetzt bin ich gerne in meinem Garten im Müllviertel und setze dort Knoblauch und Erdäpfel an. Wunderbar. Aber nur das zu machen, ist zu wenig. Du musst was anderes auch haben. Und daher bin ich mindestens 2 Tage in der Woche, meistens 3 oder manchmal sogar 4, in Wien in meinem Büro, arbeite hier für Europa. Alles ehrenamtlich, weil in meinem Alter hat man es nicht mehr notwendig, dass man die Hand aufhält. Und gebe wieder etwas zurück, was ich selber bekommen habe, nämlich ein Leben lang in Frieden und Freiheit und einem Wohlstand zu leben. Mhm. Und das war durch unsere Generation beschieden. Das war auch meinen Kindern beschieden. In diese Welt wachsen jetzt die Enkelkinder hinein. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob denn die Welt, die heute so in Turbulenzen ist, ob die das auch den Enkelkindern dann ermöglicht, ein halbwegs turbulenzenfreies Leben zu führen. Wobei Turbulenzen nicht heißt, dass nicht immer wieder neue Herausforderungen anstehen. Selbstverständlich stehen die an. Aber es soll das Ganze nicht so sein, dass man in Krieg ist, dass einem Drohnen auf den Kopf fallen oder Raketen oder was immer. Und dass Europa mit seinen Grundwerten, von denen ich überzeugt bin, Respekt, Toleranz, Frieden, Partnerschaft, Dialog, dass es diese Grundwerte eigenständig in der Welt vertritt und nicht abhängig ist von Leuten wie dem Herrn Trump auf der einen Seite und dem Herrn Xi Jinping auf der anderen.
Ist es auch einer der Beweggründe für dein großes Projekt in der Steiermark, in Neumark, die Friedens-Europaburg Haiphon, wo du für Jugendliche im Jahr eine gewisse Anzahl von Begegnungen aus unterschiedlichen Ländern schaffst und organisierst mit deinem Team, die auch zum Thema Demokratie, Europa und die Werte diskutieren und einander kennenlernen? Das ist ein super Projekt. War das da sozusagen das Grundlegende, der Treiber dafür, dein großer Gedanke für Europa, dass du so weitergeben möchtest?
Es ist nicht nur ein Projekt, es ist mein Herzensprojekt. Ich bin selbst aus der europäischen Jugend herausgewachsen und will jetzt den jungen Menschen wieder die Möglichkeit geben, sich zu begegnen, sich auszutauschen, einander kennenzulernen. In der Zeit, als noch Frieden war, haben wir junge Leute aus Russland und aus der Ukraine da gehabt. Die haben sich blendend verstanden und nie gefragt, warum verstehen die sich in der Politik nicht. Sie wollten ihr Leben leben, in Frieden, in Harmonie, in Wohlstand und in
Miteinander.
Mit Familien und mit einem Auskommen, Beruf und Miteinander. Und das machen wir heute mit Leuten aus dem Westbalkan, mit Türkei und Griechenland, mit den EU-Ländern und. Und das sind jährlich 700 junge Leute auf der Europaburg, jeweils eine Woche. Und die fahren dann heim mit großer Begeisterung, mit großem Eindruck. Das bleibt ihnen für ihr Leben. Und wenn die erzählen das daheim weiter und so, wird diese europäische Idee nicht in Vorträgen und Büchern, beides wichtig, aber eben das persönliche Erlebnis ist das Allerwichtigste und das haben die jungen Leute. Und die jungen Leute sind ja viel positiver, was Europa, was die Zukunft betrifft. Es steht meinem Alter und meiner Erfahrung an, die eine oder andere Besorgnis vielleicht zu haben, die Jungen auch haben, wenn sie denken an ihre Zukunft, sehr wohl auch im ökologischen Bereich, im sozialen Bereich und so weiter, haben sie durchaus auch Besorgnisse. Was aber nur dazu führt, dass sie eine Mitverantwortung für das Mitgestalten haben. Mhm. Und das ist ja das Schöne.
Okay, Besorgnis auf der einen Seite. Gleichzeitig, und du hast das Thema Bücher angesprochen, hast du ja auch eines geschrieben zum Thema Optimismus für Österreich. Das heißt, du lebst es in diesem Buch weiter. Du willst den positiven Gedanken weitertragen über verschiedene Medien, richtig?
Richtig, ich habe gemeinsam mit dem Altbundespräsidenten Heinz Fischer dieses Buch Österreich für Optimisten, weil wir beide, auch aus unterschiedlicher Herkunft, aber beide in Respekt und in Optimismus verbunden sind. Denn wenn man die Ohrwascheln nur hängen lässt, dann kommt man nicht weiter. Man muss sagen, okay, wir haben Herausforderungen, aber dazu sind wir da, dass wir da Antworten auf diese Herausforderungen finden. Punkt 1. Punkt 2, ich habe auch noch andere Bücher mit dem früheren Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Günther Verhagen, habe ich das Buch Europa, Fragezeichen, Europa, Rufzeichen geschrieben. Dann habe ich das Buch aus meiner persönlichen Erfahrung, China am Ziel, Europa am Ende, Fragezeichen. Ja, dieses Fragezeichen ist leider in den letzten Jahren stärker geworden und das Rufzeichen bei China auch stärker. Mhm. Also da müssen wir verdammt aufpassen, dass uns nicht der chinesische Drache in einem Feuersturm sozusagen Schaden zufügt. Mhm. Ja, und das letzte Buch war Europa und ich, wo ich sozusagen meine persönlichen Erinnerungen an die einzelnen europäischen Stationen in den Jahrzehnten seit meiner Geburt, also seit dem Jahr 1949, ein bisschen aufgezeichnet habe. Das war der Wunsch des Verlags. Die wollten zuerst Memoiren und so weiter. Habe ich gesagt, nie und nimmer. Das sind die fadesten Bücher, die es gibt. Die stehen nur in der Bibliothek und verstauben. Aber etwas zu machen, wo man europäische Inputs mit persönlichen Erlebnissen verbindet, für dieses Projekt war ich dann zu haben.
Wenn wir jetzt auf Österreich blicken und auch auf dieses Thema Arbeitsmarkt, das ist ja so, wir kennen die soziodemografischen Daten, wir werden alle älter, es kommen weniger Junge nach. Die Vorständin des AMS, Frau Magister Draxl, hat neulich bei einer Veranstaltung gesagt, so wie Dänemark setzt auf zwei Gruppen, auf der einen Seite auf 50+, auf der anderen Seite auf Migranten, Migrantinnen, weil uns die Fachkräfte fehlen. Und es ist so in Österreich und es wird sich für die Wirtschaft einiges verändern. Und auf der anderen Seite gibt's ja genug Leute mit 50+, die entweder sich beruflich verändern wollen oder es müssen. Aus deiner Perspektive, du hast so viel gesehen all die Jahre, nicht nur auf der Europaebene, sondern auf Österreich-Ebene als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Was würdest du diesen Leuten mitgeben, die sich beruflich jetzt verändern wollen oder müssen, die 50+ sind und die vielleicht auch so Bedenken haben, geht das noch und kann ich? Gibt es da einen Gedanken, den du gerne teilen möchtest?
Nur ja nicht aufgeben. Eine Mannschaft, die zur Halbzeit aufhört zu trainieren, wird das Match nicht gewinnen. Das heißt, wir wissen, dass aus den Wifi-Statistiken, dass bis 45 die Leute wahnsinnig weiterbildungsmotiviert sind, aber dann reißt es ab. So nach dem Motto, zahlt sich nicht mehr aus. Es zahlt sich aus. Das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Und wer lernt, bleibt neugierig. Wer neugierig bleibt, bleibt frisch, auch im Kopf, ja, und hat Freude an dem. Alle anderen krümmen sich zusammen und suchen den Weg in die Frühpension und werden dort meistens nicht sehr alt. Und daher, die Freude ist es, die man braucht.
Dranbleiben.
Und zweitens die Anreize. Mhm. Ich verstehe nicht, warum man sich in Österreich so schwer tut, das Pensionssystem wie in Schweden, wo du pro Jahr, wo du länger bleibst, wirklich einen massiven Zuschlag über 65, die gar nicht gesetzlich. Dieses zwangsweise lehne ich ab, aber ein Anreizsystem. Mhm. Wer länger bleibt, soll gescheit verdienen und wer früher gehen will, soll auch seine Lebensentscheidung haben, aber mit massiven Abschlägen. Mhm. Oder warum kann man es nicht so machen, dass man Anreize setzt für die, die zwar in Pension sind, die aber in den Betrieben noch gebraucht werden. Da brauche ich nur die Zuverdienstgrenze, die derzeit bei lächerlichen 500 Euro liegt, wegfallen lassen, wie das beim öffentlichen Dienst selbstverständlich ist. Und ich habe es schon. Warum tun wir uns da so schwer? Alles wird analysiert. Gescheite Leute sagen, was man tun sollte. Und es passiert so wenig. Darunter leide ich, auch wenn ich mich dazu nicht mehr äußere, weil ich will nicht ein Muppet sein, der da diese Dinge kommentiert, sondern ich sage nur, bitte. Aus meiner europäischen Sichtweise, wir haben die besten Beispiele. Energiepolitik in der Schweiz, die keine Inflation hat, wir haben eine. Dänemark, Arbeitsmarktmodell, das du angesprochen hast. Schweden, Pensionsmodell. Finnland, dieses System der Verwaltungsvereinfachung. Wir haben beste Beispiele. Mhm. Ich würde als Bundesregierung Experten in einen Flieger setzen, dorthin fliegen lassen. Die sollen dort 2 Wochen sich alles anschauen, dann zurückkommen. Und dann der österreichischen Bundesregierung eine Regierungsklausur, die wirklich was ist, zu einem Thema konkrete Vorschläge machen, was für Österreich anwendbar wäre. Also mit Hausverstand die Sachen angehen, aber auch mit Kraft und nicht zaudern, zögern, kleine Schritte, was immer ist, ist ja alles recht schön und gut. Aber man sieht, der Frust wächst auf der anderen Seite und dann sagt man, um Gottes Willen, warum sind die Frustrierten so viel? Warum sind die Zukunftspessimisten so viel? Ich habe eine Antwort. Weil sie zu wenig Zukunftsperspektive haben, die sie motivieren.
Wir nehmen das mit, das Thema Zukunftsperspektive für Österreich, für Europa und auf der anderen Seite auch für jene 50+, dass sie dranbleiben, dass sie sich weiterbilden und mit viel Freude die nächsten Schritte gestalten und überlegen. Lieber Christoph, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Energie und dafür, dass du doch dran bleibst. Also ich denke, wir brauchen schon so Leute, die uns zeigen, es geht auch mit Freude und es geht immer noch ein bisschen was. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Mir hat es auch Freude gemacht. Vor allem, ich kann sagen, ich bin schon 70+. Und da kann ich nur sagen, liebe 50+. Ihr habt doch ein Leben vor euch, ein ganz schönes, wichtiges, tolles Leben. Nützt es, ergreift die Chancen, die euch geboten sind und habt Spaß und Freude dabei.
Das nehmen wir mit. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.